Joe hat im Beginn des Lobpreises zweimal den Bibelvers zitiert, dass wir seinen Geist empfangen werden und hinausgehen werden. Wir werden Zeugen sein, hinaus in Israel, in Judäa, in der ganzen Welt, hin nach Mollbergen, Kloppenburg, Quakenbrück und Hude und Brake und wo ihr alle herkommt. Amen. Wir werden sein Reich verkündigen. Wir werden sein Reich demonstrieren. Und wir haben das ja selber schon auch mit Markus' Evangelium als den Missionsbefehl schon so oft gelesen. Ich zitiere ihn hier nochmal. Jesus sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Missionsbefehl hört, wenn ihr diese Bibelverse lest. Oft ging es mir nämlich so, dass ich eher ein schlechtes Gewissen hatte. Ein bedrückendes Gefühl, ich müsste eigentlich mehr tun. Kennt ihr das? Und ihr habt Schuldgefühle, weil ihr nicht genug hier vorprescht. Und ihr fühlt euch minderwertig, ihr fühlt euch eingegrenzt in dem, was ihr tut und wie ihr das tut. Aber ich möchte euch heute mal eine andere Schau von diesem Missionsbefehl geben. Wenn es nämlich etwas ist, wo wir meinen, tun zu müssen, dann wird es echt harte Arbeit. Wenn es so aus dem Pflichtgefühl, aus dem Schuldempfinden heraus geschieht, dann wird es sowas von knochentrocken. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, du darfst heute neu lernen oder verstehen, dass der Missionsbefehl, also diese letzten Worte von Jesus, nicht etwas ist, was du tun musst, sondern was du bist. Das wird heute ein Thema. Bist du dabei? Du kannst schlecht jetzt wegrennen. Das wäre einfach unhöflich. Nee, es wird dich freisetzen. Dieser Missionsbefehl ist so eng mit deiner Identität verknüpft. Sie ist eigentlich deine Identität. Und aus dieser Identität heraus wirst du ganz anders an diese Abschlussworte Jesu herangehen und hinausgehen. Bist du mit mir? In Matthäus 10 sagte Jesus schon davor, geht aber hin, verkündigt, sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Übrigens liebe ich hier eine englische Übersetzung, die Passion Translation, die sagt, das Reich der Himmel ist nahe genug, es zu berühren. In Kontakt zu kommen. Das ist nicht nur dann, wenn Jesus wiederkommt. Das sollen wir demonstrieren, das sollen wir predigen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Und dann heißt es hier, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Unser Leben soll so aussehen, dass wir bekommen. Und was wir bekommen, sollen wir geben. Seid ihr auch immer noch mit mir? Ich glaube, von der Bibel her ersehen zu können, dass unsere Aufnahmefähigkeit, also dass das dieses Potenzial und die Art und Weise und dieses, wie viel wir aufnehmen, wie viel wir bekommen, wie viel wir von seiner Gnade, von seinem Reichtum, von seiner Fülle überschüttet werden, davon abhängt, wie viel wir davon auch weggeben. Wie viel wir weitergeben. Wir sind dazu aufgerufen, das, was wir bekommen haben, empfangen haben, wegzugeben, weiterzugeben. Ich glaube, es ist ein kontinuierliches Geben, Weitergeben, Raum schafft für ein kontinuierliches Empfangen. Immer noch mit mir? Ja? Ich möchte das regelrecht abfragen bei euch, dass, ob ihr mir folgen könnt. Ja, das ist mir ganz wichtig. Johannes 7, die Verse 37 bis 38. Johannes 7, 37 bis 38. Da steht: Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Das ist ein wunderbarer Bibelvers, oder? Hey, wenn du dich schon mal jemals leer, ausgelaugt, trocken gefühlt hast, das ist deine Verheißung. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Was ich aber lange Zeit echt nicht gesehen habe, war, dass der Vers danach direkt damit in Verbindung steht. Genau genommen fiel mir das erst letzte Woche auf, dass der eine Vers mit dem anderen in Verbindung steht. Also wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, also er empfängt. Und dann heißt es weiter: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also empfangen und ja, fließen lassen, geben, weitergeben. Leute, der beste Ausgangspunkt für eine zunehmende Erfüllung ist das Weitergeben dessen, was uns bereits anvertraut wurde. Also es besteht vielleicht die Möglichkeit, zumindest müssen wir echt darüber nachdenken, jeder Einzelne für sich. Du musst vielleicht darüber nachdenken, dass du nach mehr rufst, mehr von Gott, während Gott noch auswertet, was du mit dem letzten mehr, also mit dem letzten, was Gott dir gegeben hat, getan hast. Was hast du damit angefangen? Mit dem, was er über dir ausgegossen hat, die letzten Male. Bist du damit verantwortlich umgegangen? Hast du es eingesetzt, wie die Talente, von denen wir auch lesen in der Bibel? Hast du es genutzt? Wenn das, was du empfangen hast, gut verwaltet wird, so ist der Usus der Bibel, ja, dann steht einer Zunahme, einer weiteren Ausgießung, eines noch mehr Empfangs nichts mehr im Weg. Habt ihr dazu auch ein Amen? Also ich für mich habe in meinem Herzen den tiefsten Wunsch, echt alles freizusetzen, was Gott mir gegeben hat. Gott hat mir seine Gegenwart und Kraft geschenkt. Gott hat dir seine Gegenwart und Kraft geschenkt. Ihr könnt hier auch mal nicken. Das ist doch so. Dies ist ein Ort seiner Gegenwart. Dafür brennen wir, dafür leben wir und dafür sterben wir. So viele Menschen haben hier seine Gegenwart kennengelernt und erlebt. Seine Kraft. Und deshalb ist es nur recht und billig und ja, liegt es so tief in meinem Herzen, zu beten: Gott, zeig mir, wie ich all die Dinge auch in meinem Alltag weitergeben kann, freisetzen kann. Oh Leute, ich wünsche mir so sehr, dass die Menschen um mich herum die gleiche Heilung und Wiederherstellung und Veränderung und Fülle erleben, die Gott auch in mein Leben reingebracht hat. Pfingsten in der Apostelgeschichte 2 ist das Hammererlebnis. Wow. Der Heilige Geist fiel und nichts war mehr so, wie es war. Buchstäblich. Und einige Jahre danach, da waren die Auswirkungen immer noch echt so mega erstaunlich. Es kam immer mehr in die Gemeinde. Sie wurden gläubig. Viele ließen sich taufen. Wunder hielt eine Stadt in Atem. Ja? Die Leute haben das erlebt. Heilungen geschahen. Die Heilung eines gelähmten Mannes zum Beispiel in Apostelgeschichte 3 durch Petrus und Johannes, die schien irgendwie jeden aufzurütteln. Und man hat Petrus, man hat Johannes gelobt für ihren Mut, für ihre Freimütigkeit. Dafür wurden sie verhört, sie wurden gefangen genommen. Dann haben sie sich wieder freigelassen. Diese Apostel haben sich getroffen zum Beten, um noch mehr zu beten, noch mehr Mut. So haben sie in Apostelgeschichte 4 steht da so: Nun, Herr, sieh an ihre Drohungen, gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, und strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und was geschah dann? Der Heilige Geist kam nochmal auf die Leute, die vorher Pfingsten erlebt haben. Hey, sie waren ja bereits mit dem Geist erfüllt. Aber jetzt passiert ein noch mehr. Sie gaben das weiter. Sie lebten im Fluss. Sie gaben das weiter und empfangen von Neuem. Merken wir so langsam, das ist ein Fluss, es ist ein ständiges Empfang, weitergeben. Leute, gebt euch nie mit eurer Geistestaufe, die ihr anno dazumal erlebt habt, zufrieden. Ihr lieben Pfingstler, habt ihr dazu auch noch ein Ja? Und dann schreibt man sich das Datum auf der Geistestaufe, lebt aber so knochentrocken und es passiert nichts. Hey Leute, das ist unbiblisch. Nicht die Geistestaufe an sich, aber dass man da stehen bleibt. Ich weiß nicht, ob immer noch alle so nicken können. Ich gucke jetzt mal lieber nicht hin. Sie erlebt eine neue Dimension von Erfüllung, von mehr. Der Heilige Geist kam in Macht. Er erschütterte buchstäblich das Gebäude in Apostelgeschichte 4. Wow! Das muss uns aufrütteln. Solche Begegnungen sind etwas Großartiges und die schenkt Gott heute genauso. Solange wir sie gut verwalten, ich möchte, dass wir zu guten Verwaltern werden dessen, was Gott uns gegeben hat. Petrus betete um mehr. Inmitten von Verfolgung. Da ging es ihm überhaupt nicht um die eigene Haut. Der hat nicht gebetet, oh Gott, schütze uns, bewahre uns. Vielleicht auch, ja, das gehört auch dazu. Sondern er betet um noch mehr Mut, um noch mehr in das Reich der Finsternis hineinzudringen und Leute da rausholen zu können. Gott, dafür brauche ich noch mehr. Ich habe zwar Pfingsten schon erlebt, das Krasseste, was ich jemals gesehen habe, aber ich brauche noch mehr. Und so geschah es dann auch, Apostelgeschichte 4, Vers 31, jetzt lese ich es tatsächlich mal vor. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle, sag mal alle, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wir müssen verstehen, dass wir zu einem bestimmten Zweck mit mehr von Gott ausgestattet werden. Das ist nicht, oder ich sag mal, nicht nur so zum Selbstzweck. Ja, es ist wunderbar, selber freigesetzt zu werden, Heilung zu erleben. Und es geschieht so sehr in seiner Gegenwart. Wow, das ist so wunderschön. Wir haben schon viele Zeugnisse auch darüber gehört. Aber für die Apostel damals bedeutete dieses Mehr von Gott, wir brauchen mehr, es reicht nicht, bedeutete, dass sie noch mehr brauchen, um hinauszugehen. Den Menschen genau das zu verkünden, was sie selber erlebt haben, noch effektiver zu werden. Für dich und mich bedeutet ein Mehr von Gott, dass wirklich alle Bereiche unseres Lebens durchdrungen sind von seinen göttlichen Absichten, dass alle Bereiche unseres Lebens geprägt werden, dass wir Einfluss nehmen, überall, wo wir hingehen. Ich habe auf unserer Dreierliste, also drei Leute, für die wir beten im Revival-Training, also drei Ungläubige, habe ich jemanden, der bei uns das Sonntagsblatt verteilt. Für den habe ich auch schon auf der Straße mal gebetet, für sein Knie und so. Und es hat mich echt tief berührt, als er gestern wieder vorbeikam und gesagt hat, oh, Alex, es ist so schön, dich zu sehen. Jedes Mal, wenn ich bei euch vorbeikomme, hoffe ich, dass du draußen stehst, weil du so eine Freude verbreitest. Und weil du so, man fühlt sich richtig wohl bei dir. Hey Leute, es hat mich echt gefreut. Weißt du, wir beten dafür, dass wir Einfluss nehmen. Ja, und dass die Leute an uns Jesus sehen, in uns Jesus sehen. Das ist unsere Bestimmung. Hey, lass uns weiter dafür beten, dass wir unbedingt mehr wollen, brauchen, ersehnen, mehr von seiner Gegenwart wollen. Wir brauchen selber immer wieder, wie die Jünger damals, eine frische Erfüllung. Nicht so eine alte, abgestaubte, alte, abgestandene Erfrischung von 1997. Hey, das ist gut, wenn du damals echt so super geflasht worden bist vom Heiligen Geist. Aber das reicht nicht. Den Jüngern damals, den Apostel damals, hat es auch nicht gereicht. Das war nur der Beginn. Der Beginn eines Flusses, eines beständigen Flusses. Und wenn die damals es schon brauchten, wo sie Pfingsten ja wirklich pur erlebt haben und eine frische Berührung mit seiner Kraft und sein Feuer und. Wie viel auch wir, oder? Eine neue Erfüllung, damit wir mit Mut sein Wort hinaustragen, seine Kraft demonstrieren. Leute, ich habe das an anderer Stelle schon mal erwähnt, kurz als Randnotiz. Wir brauchen den echten Beweis der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte es mal ganz klar sagen, der echte Beweis der Erfüllung mit seinem Heiligen Geist ist nicht die Zungenrede, sondern der echte Beweis der Erfüllung, also des Erfülltseins mit seinem Heiligen Geist. Wisst ihr, was der echte Beweis ist? Voll zu sein. Voll sein. Das ist der Beweis, dass du mit dem Geist Gottes getauft und erfüllt bist. Von seiner Gegenwart so überzufließen, dass wir ohne Unterbrechung nach mehr rufen, so erfüllt zu sein, um unsere Umgebung mit seiner Gegenwart regelrecht zu überschwemmen. Hey, das klingt vielleicht überkandidelt, aber das ist unsere Berufung. Ich gehe noch weiter, um dich hineinzuführen, dass das nicht nur deine Berufung ist, sondern dass du das bist. Immer noch da? Seht mal, der Strom des Wassers des Lebens begegnet uns in der ganzen Bibel. Habt ihr schon mal gelesen, ne? Strom des Lebens und Wasser des Lebens, Flüsse entspringen. Na, zum Beispiel, es fängt schon in 1. Mose 2 an. Ja, bevor der Mensch in den Garten Eden gestellt wurde, heißt es, es ging aber ein Strom aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Von dort aber teilte er sich und wurde zu vier Hauptströmen. Schon da beginnt es, wo Gott spricht von einem Fluss. Ein Fluss von lebendigem Wasser. Bis hin zum letzten Buch, Offenbarung 22, Vers 1. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Gott zeigt auf, wie wichtig ihm dieser Strom ist, dieser Fluss von lebendigen Wassers. Und Gott weiß darum, dass wir Menschen dieses Wasser so dringend nötig haben. Er weiß es und deshalb ist es ihm selber so wichtig. Wir brauchen alle lebendiges Wasser. So heißt es ja, Jesaja 55, wohlan, ab Vers 1. Wohlan, ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser, die ihr kein Geld habt. Kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich. So sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Wow. Gott weiß, dass wir das nötig haben, gute geistliche Stärke zu bekommen. Wasser des Lebens. Wie soll das aber ganz praktisch funktionieren? Wie sollen die Menschen da draußen zu diesem Fluss kommen? Wie sollen sie in Berührung kommen mit diesem Wasser, was Gott anbietet? Ezekiel 47. Und ich lese hier ab Vers 1. Ich lasse einige Passagen aus, also nicht alles brauche ich jetzt unbedingt für das, was ich sagen möchte. Ezekiel ab Vers 47. Ezekiel 47 ab Vers 1. Und Leute, das ist so ein krasses, starkes Bild. Was dieser Prophet hier hat. Hier heißt es, er führte mich, also in einer Vision, okay? Gott führte Ezekiel in eine Vision. Und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück. Und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus. Und das Wasser floss hinab, unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und siehe, da floss von der rechten Seite des Tors das Wasser heraus. Jetzt geht es weiter, dass dieser Mann mit einer Messschnur hinausging. Er maß 1000 Ellen ab und er führte mich in das Wasser. Und es ging ihm den Hesekiel bis an den Knöchel. Dann führte es noch weiter. Das Wasser stieg, ihr kennt es, bis zu den Knien, bis zu den Lenden. Ab Vers 5 heißt es dann nochmal 1000 Ellen, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte. Denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste, ein Strom, der nicht zu durchschreiten war. Alles ich nun, heißt es weiter in Vers 7, zurückkehrte, siehe, da standen auf dieser und auf jener Seite am Ufer des Stromes so viele Bäume. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Araber und mündet ins Tote Meer. Jetzt passt mal auf, was mit dem Toten Meer passiert. Wer war schon mal im Toten Meer? Ich kann nicht mitreden. Ihr habt das Tote Meer gesehen. Und ergießt sich, dieser Strom ergießt sich, mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen, alles, was sich darin tummelt, wohin dieses Wasser kommt, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und es wird alles gesund werden und leben, und wohin dieser Strom kommt. Aber in diesem Strom auf beiden Seiten seines Flusses, da werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Hey Leute, dieser Strom, der fließt wo raus? Er fließt aus dem Haus. aus dem Haus Gottes, aus direkt von seinem Thron. Das lässt uns erkennen, wie Gott seine Gemeinde sieht. Seine Gemeinde ist der Ort, an dem der Strom fließen soll. Joel 4, Vers 18. Zu jener Zeit wird es geschehen, dass die Berge von Most triefen und die Hügel von Milch überfließen werden. Alle Bäche Judas werden voll Wasser sein. Und aus dem Haus des Herrn, wird eine Quelle hervorbrechen und das Tal Sittim bewässern. Leute, hier hört es ja nicht auf. Im Neuen Testament passiert etwas Revolutionäres. Gott hat, wenn man es genau nimmt, niemals der Gemeinde einen Auftrag gegeben, sondern seiner Braut. Und wer ist die Braut? Natürlich ist die Braut die Gemeinde, aber die Braut, das ist der Gläubige, das sind die Gläubigen. Also Gemeinde ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Und so heißt es, habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel ist? Ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat. Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Also, wenn der Strom aus seinem Haus fließt, aus dem Ort seiner Gegenwart, wo er wohnt, aus dem Ort, aus der Behausung Gottes. Und jetzt heißt es plötzlich, wer ist der Tempel? Hallo? Wir sind der Tempel, wir sind das Haus Gottes. Gott hat sich entschieden, dass er nicht in großen Gebäuden oder ich will mal sagen, nicht nur. Es gibt wohl Orte, spezielle Orte, wo der Geist Gottes sich auch echt niederlässt. Und wir empfinden immer mehr, das ist so ein Ort. Aber er hat sich entschieden, dass Gott sich Menschen aussucht, die zu Tempel umfunktioniert werden. Also nicht mehr großartige, pompöse, reich verzierte, geschmückte, bunte Tempel, sondern Menschen. Und der Heilige Geist nimmt uns ein. Er erfüllt uns als wir, als seine Tempel. Gott macht dich zum Haus, in dem er wohnt. Hallo? Gott macht dich zum Tempel seines Geistes. Und wenn das Haus Gottes der Ort ist, wo der Fluss entspringt und du plötzlich dieses Haus, also du plötzlich der Tempel wirst, rate mal, was dann in dir entspringt, aus dir herausfließen soll. Der Fluss. Wasser. Und deshalb heißt es auch in Offenbarung 22, Vers 17, da heißt es nicht, und der Geist und der Tempel von Jerusalem spreche, komm. Oder und der Geist und der himmlische Thron spreche, komm. Sondern es steht in Offenbarung 22, Vers 17, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Wer ist die Braut? Wir sind seine Braut. Und wer es hört, spreche, komm. Wir sollen rufen, komm. Wen da dürste, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Klammer auf, natürlich nicht durch uns selber. Wir haben nichts. Wir tragen keinerlei Quelle in uns. Aber der Heilige Geist in uns, der will ja unseren Tempel erfüllen. Und deshalb braucht es dieses Empfang, weitergeben, Empfang, weitergeben, Empfang, weitergeben. Oh, was für eine frische, spulende Quelle und nicht so ein stinkendes, olles, abgestandenes Gewässer. Gott möchte, dass dieser Strom aus deinem Inneren fließt. Von dem Geist her, den wir durch unseren Glauben an Jesus und durch das Empfangen der Taufe und durch dieses immer wieder erfüllt werden mit ihm, durch diesen Geist möchte Gott, dass wir zu einer sprudelnden Quelle werden. Und deswegen heißt es, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden was, wird was fließen? Es werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer ist damit gemeint? Du. Sag zu deinem Nachbarn, du bist gemeint. Sag zu deinem anderen Nachbarn, du bist gemeint. Sag mir das auch mal, weil sonst sagt es mir keiner. Danke. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Empfang. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So Leute, aus dem heraus lese ich jetzt nochmal den Missionsbefehl. Aus dem, dass wir diejenigen sind, aus deren Leiber Ströme fließen sollen, geht hinaus in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Wer glaubt und getauft wird, gerettet. Diese Zeichen werden denen begleiten, die gläubig geworden sind. Sie werden Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Das fließt alles aus diesem Fluss. Das geschieht alles aus dem Fluss heraus. Schlangen werden sie aufheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird sie ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Missionsbefehl ist nicht etwas, was du tust, sondern es ist etwas, was du bist. Riesenunterschied, oder? Du bist es. Ob du es bis jetzt geschnallt hast oder nicht, du bist es. Du bist der Tempel. Der Heilige Geist ist in dir. Und es soll fließen, es soll weitergegeben werden. Und ich möchte mal, dass du deine Augen schließt. Ich habe euch letzten Sonntag schon einen kurzen Einschub gegeben, dass wir lernen müssen, Wahrheiten, die Gott über uns sagt, und Dinge, wie Gott uns sieht, dass wir über solchen Wahrheiten brüten müssen, dass wir uns da hinein begeben sollen, dass wir es lernen müssen, es zu sehen in unserem inneren Auge. Genauso wie Satan will, dass wir über Negatives brüten, zum Beispiel über Sorgen, und uns das tatsächlich vor Augen führen, vor Augen malen lassen, müssen wir lernen genau das Gegenteil, nämlich das Gute, das, was Gott über uns ausspricht, uns hineinzudenken, unsere Vorstellungskraft zu nutzen und wirklich so lange zu brüten, bis wir merken, hey, meine Gefühle, die richten sich plötzlich nach dem aus. Hey, es geschieht etwas. Ich merke plötzlich, dass ich tatsächlich daran glaube, nicht nur von meinem Verstand her, sondern von meinem tiefen Inneren heraus. Deshalb stell dir genau dieses Bild vor. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also stell dir genau das vor, du bist der Tempel. Du bist der Tempel und der Heilige Geist erfüllt dich komplett. Komplett. Siehst du das? Das ist deine Identität, Leute, das ist die Wahrheit. Und du siehst plötzlich, dass du hinausgehst, hinaus in die Fußgängerzone, hinaus zu Aldi, zu Lidl, an die Kasse. Und du sprichst, du tust deinen Mund auf. Und du siehst, wie plötzlich Ströme lebendigen Wassers aus dir herausfließen. Du siehst jemanden bei Kaufland, bei einem eingegipsten Arm hat, betest du für ihn. Und du siehst förmlich, weil du der Tempel des Heiligen Geistes bist und du Gelegenheit dafür schaffst, dass er fließen kann durch dich. Du siehst es vor dir. Wie Kraft herauskommt, nämlich seine Kraft, nicht deine. Und diese Menschen gesund werden. Der Missionsbefehl ist etwas, nicht was du tust, sondern was du bist. Du bist es. Nämlich durch den Geist Gottes in dir. Halleluja, Gott. Danke, Gott. Heiliger Geist, und ich bete, dass du diese Botschaft, diese Wahrheiten verankerst heute Morgen in uns. Gott, ich bete, dass wir darüber brüten lernen. Ich bete, dass du uns das ins Gedächtnis rufst. Ich bete, dass wir nie mehr uns selber einschränken, weil du selber lebst in uns. Du selber lebst in uns, Gott. Ich bete dafür, Gott, dass das unsere Identität, unser Denken, unser Sehnen, unser Trachten mehr denn je einnimmt, Gott. Danke, Herr, Halleluja. Hey, Amen dazu. Amen. Amen.